Music Me, der Pop-Podcast.
Hallöchen, herzlich willkommen zu Folge 2 von Music Me mit Mona.
Und Pia, hi.
Hallöchen, wobei du wieder nur so halb fasst, weil du hast schon wieder durchgemacht, Pia. Das kann jetzt nicht jede Woche so gehen.
Nee, aber ja, diesmal habe ich schon ein bisschen bereut.
Ja?
Leider. Ja, diesmal habe ich es ein bisschen bereut. Ich bin wach geblieben für die Halftime-Show vom Super Bowl, weil ich gehofft habe, dass endlich Usher Justin Bieber wieder auf die Bühne holt, auf die ganz große Bühne.
Man hätte es ja geglaubt, es gab ja Gerüchte, vorher hieß es dann, die beiden hätten sich unterhalten, auch face to face, quasi ohne Management und so weiter. Man muss dazu wissen, Usher war der Erste, der, also mit Scooter Braun irgendwie damals dann Justin Bieber halt gesigned hat und hochgezogen hat.
Es hätte
hat.
Einfach Sinn gemacht, wenn Justin Bieber da gewesen wäre.
Ja, komplett. Und dann gab es die ersten Bilder, wie er landete also am Flughafen mit dem Privatjet von den Kardashians, natürlich, was man so hat. Übrigens auch geil, das First World Problem ever, weil der Flughafen von Las Vegas so überfüllt war mit Privatjets, dass die da nicht mehr landen konnten. Da dachte ich auch so, was ist das für ein krasses First World Problem?
Ja,
und dann stieg er da aus und man dachte, toll, toll, toll. Und dann war er im Stadion aber halt nur in Anführungszeichen im Publikum.
Ja, und ist auch ein bisschen gemein, weil vorher hat man ja die ganze Hoffnung von allen ist ja so hochgegangen. Ich war mir eigentlich sicher, dass 100%. Das passiert. Und dann habe ich so, ich glaube, 3 Minuten vor dieser Halftime-Show ein Foto auf Instagram gesehen, wie er oben in der da sitzt. Und dann habe ich gedacht, super.
Scheiße. Ja, das war wirklich sehr, sehr schade. Aber dennoch, Usher hat die Super Bowl-Halbzeit schon gemacht. Wir können sagen, dass es nicht unsere Favoriten-Halbzeitshow aller Zeiten wird.
Nein.
Für mich war es sehr viel Nostalgie. Ich habe zu dir gesagt, weißt du, Pia, bei mir war das so, Burn habe ich einfach gehört auf der Klassenfahrt, damals im Gymnasium, im Schulbus, und zwar als Maxi-CD auf meinem Walkman, also Discman. Und es war ein bisschen Nostalgie und er hat ja viele Hits, aber es war ein bisschen langweilig.
Ja, er hat viele Hits, aber DJ Got Us Falling in Love hat er nicht gespielt, dafür aber andere Hits, die ich dann auch kannte, obwohl
so
ich nicht alles
zum Beispiel
kannte.
Und das ist natürlich schon ein bisschen Party Hard.
Das
Party-Zeit.
War der beste Moment, würde ich sagen, in dieser Halftime-Show, weil da wurde auch mal gefeiert und das ist ja ein Riesen-Event und das war, das andere war ja auch ein bisschen langsamer und das war mein Favorite-Moment mit Alicia Keys.
Ja, die waren großartig zusammen, ne? Das klang so. Schön.
Ja.
Das fand ich ganz süß, die beiden da Arm in Arm auf der Bühne. Sie sah ja fantastisch aus an dem Flügel.
Krass,
mit dieser, darf man es noch Schleppe nennen? Ist es, ich weiß nicht, ist es ein Tuch? Also das war ja wirklich großartig und dann sah sie fantastisch aus und haben die das schön gemacht. Es waren Leute mit dabei, also Will.i.am war mit dabei, Ludacris natürlich, Lil Jon war mit dabei, Her.
Ja, es waren schon Leute mit dabei, aber es war nicht das Allerkrasseste.
Ja.
Also nicht das Krasseste, was man sonst halt so kennt irgendwie.
Ja. Fand ich auch.
Halt
am Ende
Justin Bieber gewartet.
Ja, das stimmt. Es war nicht Justin Bieber. Am Ende dann aber natürlich auch nochmal.
Ja.
Das war fast schon auch mein Favorite-Moment. Ich
habe
gedacht, damit eröffnet er, ehrlich gesagt.
Ja, eigentlich, ich dachte, am Ende damit eröffnet er und am Ende kommt DJ Got Us Falling in Love.
Das wäre, glaube ich, auch die bessere Wahl gewesen.
Ja.
Nächstes Mal
müssen
wir uns einfach als Choreographer einstellen. Kein Problem. Anfragen werden jetzt angenommen. Aber es ist so ein bisschen, also ich finde es toll. Man merkt vielleicht, dass das jetzt die 5. Show war, in dem die NFL mit Roc Nation zusammengearbeitet hat, und zwar als Live Music Entertainment Strategist.
Ja.
Und Live Nation, also Roc Nation ist halt von Jay-Z, muss man vielleicht so ein bisschen wissen. Und die arbeiten zusammen. Diese Partnerschaft wurde ins Leben gerufen, um diese Gemeinschaft durch Musik zu fördern und zu stärken und ist natürlich Teil der Inspire Change Program, also für mehr Diversität. Und das ist natürlich auch großartig und toll.
Total.
Und deswegen ist es so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, dazu. Er hat 30 Jahre für diesen Moment gewartet. Man hat gemerkt, er war richtig dankbar,
er war
auf
richtig
dieser Bühne
dankbar
zu stehen.
Und
aufgeregt. Man hat es auch in der Stimme gemerkt, dass er einfach aufgeregt
war. Und er sieht ja nicht älter aus als
vor
20 Jahren. Also er sah super aus.
Ja.
Macht das erstmal. Also Respekt vor jedem, der es tut, natürlich.
Total. Und ich fand es, wie gesagt, ich fand es schön nostalgisch. Ich kann mir vorstellen, dass eben, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist, dass man damit nicht ganz so krass viel anfangen konnte. Und es war einfach viel los.
Ja.
Ich denke dann immer, so eine Beyoncé, ich denke immer so, bei den Frauen, es wirkt so viel choreografierter. Weißt du, wie ich meine? Das wirkt dann nicht ganz so durchchoreografiert.
Ja, es wirkt einfach krasser, irgendwie einfach krasser und genau, mehr so eine Show, wo man richtig gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll.
Ja.
Fehlte vielleicht ein bisschen was.
Aber sein persönliches Glück hatte er dann wohl noch gefunden, der Usher, auf der Bühne, aber dann auch danach, weil er soll ja dann in Las Vegas seine Verlobte noch geheiratet haben. Wohl nach der Show, also diese Heiratsurkunde lag dann bereit und ob sie das jetzt gemacht haben oder nicht, wissen wir nicht genau, wir waren nicht dabei, aber sie sollen dann auch geheiratet haben und das fand ich eigentlich ganz süß.
Ja, sehr romantisch, so in Vegas.
Ja, wirklich, du kannst aber auch, kannst du nicht verstecken, gar nicht, sehr romantisch, wirklich, mit dem Elvis dann noch in der Kapelle.
Also, weiß ich nicht, also wenn mein Freund, den ich nicht habe, aber wenn ich hätte sagen würde, wir heiraten, nachdem ich dem Super Bowl Halftime gespielt habe, jetzt mal eben in so einer Kapelle auf dem Strip in Las Vegas, ja. Mhm.
Ja, muss nicht, kann, aber muss nicht. Ja. Ich find's irgendwie süß und wir können festhalten, dass Star des Abends trotzdem Taylor Swift war, oder? Also es tut mir ja leid für alle Hardcore-Die-Hard-Football-Fans, aber es war so...
Ja, auf jeden Fall.
Es war cool.
Sie hat es natürlich pünktlich geschafft von Tokio direkt nach Las Vegas und hat dann auch noch ihre Freundin mitgebracht, Blake Lively, die ja immer dabei ist, Ice Spice, fand ich sehr überraschend, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und natürlich Lana Del Rey war auch mit dabei.
Ja.
Und Taylor wirkt einfach immer, also keine Ahnung, die wirkt immer so locker, hat ja auch ein Bier weggeäxt und es war einfach lustig.
Das war auch so eine coole Szene und du sagst es ja, sie hat 5 Shows in Tokio gespielt, quasi hintereinander weg, ist dann in den Flieger, der ja auch wieder von diesen Hardcore-Fans getrackt wurde und das war ja irgendwie nicht ihr Flieger, dann ist sie erst in Los Angeles gelandet und dann ist sie nochmal, also das war ja wirklich, also schon wieder wild. Die Leute haben wirklich nichts zu tun. Und dann wirkte sie da, als hätte sie 2 Wochen Urlaub gehabt.
Die sieht auch immer, die sieht erholt aus, die ist glücklich.
Ja. Finde ich richtig gut. Und wenn wir schon beim Thema sind,
Up to Beat,
müssen wir natürlich noch über Taylor Swift sprechen. Denn wir haben ja gesagt, sie hat ihr Album schon announced in der ersten Folge nach den Grammys oder bald während der Grammys. Und um dieses Album gibt es natürlich jetzt 1000 Trillionen Fan-Theorien, weil Taylor Swift-Fans einfach die krassen sind. Und es fängt an beim Namen.
Es fängt an beim Namen The Tortured Poets Department. Mhm. Ist immer noch schwer zu sagen, finde ich. Genau, da fängt schon an. Super interessant, weil man da wieder sehr, sehr viel reininterpretieren kann.
Und zwar 2 Dinge. Erstens, an denen man vielleicht sofort denkt, das Offensichtlichere, der Club der Toten Dichter, der Film, nämlich 1989.
In ihrem Geburtsjahr.
Genau, gedreht und rausgekommen irgendwie. Und erschienen, genau, das könnte sein. Und?
Und auf jeden Fall hatte ihr Ex, Joe Alwyn, noch eine WhatsApp-Gruppe mit 2 Freunden von ihm. Und diese Gruppe soll The Tortured Man Club geheißen haben. Heißt wahrscheinlich immer noch so. Mhm. Und das ist ja auch wieder dann eine Anspielung.
Sehr. Genau. Ja, finde ich schon. Also das glaube ich, ist kein Zufall. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt. Also das ist kein Zufall. Genauso wenig wie das Release-Date. Klar, releasen die das immer Donnerstag auf Freitag oder Freitag um den Dreh rum. Aber es ist der 19. April geworden. Kein Zufall, denn der April ist der offizielle Monat der Poeten, was zum Titel auch passt. Und der 19. April, der Tag selber, ist der Tag der verrückten Katzenladies. Und damit bin ich ja mal wieder komplett abgeholt. Mein kleiner Lupsi-Pupsi-Schnupsi ist ja auch zu Hause. Und Taylor Swift hat ja 3 Katzen. Und das ist ja wieder auch geil. Muss Pia erstmal durchatmen. Pia liebt Katzen. Und das ist ja auch schon wieder krass.
Das ist auch schon wieder krass. Und dann wurde jetzt die Woche auch noch die Tracklist ist noch rausgekommen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil die sollte gar nicht rauskommen. Das war nicht gehört, sondern die wurde geleakt. Von genau wie bei Speak Now Taylor's Version. Da wurde das wohl auch schon, ist es vorher schon rausgekommen. Denn eigentlich, haben Fans gesagt, gab es 17 Konzerte zwischen dem Zeitpunkt, als das Album, als sie das bekannt gegeben hat und dem Zeitpunkt, bis das Album rauskommen sollte. Und jetzt wurde vermutet, dass sie wahrscheinlich jede Show einen Track immer verraten hätte.
Natürlich, das hätte Sinn gemacht.
Aber das ging jetzt nicht mehr und jetzt musste sie es dann so veröffentlichen.
Krass. Mhm. Und auch bei den Songs vermuten ja einige Fans, dass das natürlich wieder sehr persönlich ist, aber dass das jetzt schon Anspielungen gibt. Zum Beispiel Track 5, The Tortured Poets Department, heißt So Long London.
Genau.
Und Track 5 ist immer der emotionalste, persönlichste Song auf jedem Album, auf jedem Taylor Swift-Album. Und so natürlich auch das. Und also es gab schon mal ein Lied, London Boy.
By Lover, genau.
Genau, der von ihrer Beziehung mit Joe inspiriert war. Und das ist so, weil sie in London quasi den Lockdown zusammen verbracht haben, die beiden. Ne? Genau, und jetzt ist es halt So Long London.
Ja, generell sind da sehr, sehr viele Songtitel drauf, wo man sehr gespannt sein kann, also auch My Boy Only Breaks His Favorite Toys und sowas. Aber was ich noch krass finde, wie durchdacht das ist oder worauf auch Swifties einfach kommen, schon der erste Song mit Post Malone, was man ja auch sagen muss,
krasses Feature, unerwartet,
sehr unerwartet, heißt Fortnite. Und dieses Wort Fortnite ist nicht das Videospiel damit gemeint, sondern ein Zeitraum von 14 Tagen bzw. 2 Wochen. Und wenn man jetzt auf Midnights geht, Midnights war ja das Album über ihre 13 schlaflosen Nächte und jetzt fängt es mit 14 an. Ja, und das ist alles so krass durchdacht. Und das Wort Fortnite benutzt man auch hauptsächlich im Britischen und gar nicht im Amerikanischen. Also ist ein wie ihr krass. Ex ist auch Brite. Ja. Also da ist so aber viel Gedanken. Also das krass. Fand ich schon krass.
Komm mal da drauf. Ja. Also wie lange brauchen die? Ja. Fällt es denen auf oder recherchieren die sich zu Tode? Das finde ich wirklich, also finde ich so krass. Und dann ist natürlich immer die Frage, weiß das auch Taylor, dass das ihre Theorie ist? Oder haben die Fans, oder liest sie das manchmal und denkt, oh, clever.
Also bei dem Titel glaube ich schon, weil wenn du das Wort im Amerikanischen nicht oft benutzt, musst du ja irgendwie drauf kommen.
Ja, okay, komm.
Mhm. Aber vielleicht war es auch einfach ein Zufall. Ja. Aber das fand ich schon echt krass durchdacht. Ja. Also, und so kann man zu jedem der 17 Titel was sagen. Ist ja auch auf 4 Seiten aufgeteilt, dieses ABCD. Mhm. Wer weiß, ob das 4 Phasen sind, ob sie da irgendwie was. Und dann gibt es noch einen Extra-Song, The Manuscript. Wer weiß, ob das ein Song ist oder ob das was anderes. Also da gibt's ja, kann man so viel, da könnt ihr euch, glaube ich, 3 Stunden kann man
wahrscheinlich allein darüber. Mhm. So oder so, auf jeden Fall irre und Wahnsinn. Plus das Album kommt in der Pause der Eras Tour. Februar und März ist sie nämlich noch in Asien und Australien unterwegs. Die Europa-Shows beginnen wiederum erst im Mai. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall das neue Album, also die neue Era auf der Setlist. Und in dieser Pause kommt übrigens auch der Film dann raus. Ab 15. März bei Disney Plus. Dieser Konzertfilm, falls ihr euch spoilern möchtet oder falls ihr keine Tickets bekommen habt.
Also wir nicht.
Mit 5 bisher noch nicht gezeigten Songs, die weder im Kino oder sowas noch quasi zu sehen waren. Welche das sind, weiß man noch nicht.
Auf jeden Fall soll wohl Cardigan
soll dabei sein. Ne? Aber das kommt dann in der Pause, weil natürlich auch das komplett durchdacht ist.
Na klar, den gab es jetzt ja schon bei Amazon Prime, aber jetzt kommt er wohl zu Disney Plus.
Ja.
Finde ich auch krass, wie sie das alles,
irre. Das Einzige, was sie nicht durchdacht hat, und ich glaube, das hasst sie, ist, wenn man ihr einfach mit Sachen dazwischen funkt, wie zum Beispiel, hey Taylor, ich track einfach mal als Privatmann, als IT-Student, track ich einfach mal dein Privatjet, weil ich Bock drauf habe. Ja. Es ist tatsächlich so, also es gibt einen Online-Blog, der den Flieger, den Privatjet von Taylor Swift live trackt und ihre Flugdaten halt auflistet. Es gab deswegen immer wieder Kritik an Taylor Swift, weil sie das natürlich exzessiv nutzt, wo ich so denke, wie soll sie sonst durch die Weltgeschichte kommen auf ihrer Tour, auch wenn es halt manchmal terminlich einfach
und
schnell
sie kann
gehen
auch
muss.
Nicht immer, also normale Flüge nehmen, die ist einfach kein normaler Mensch. Also das muss man einfach.
Und die Pressesprecherin von Taylor hat dazu gesagt, Taylor hat wohl mehr als doppelt so viele Emissionsgutschriften gekauft, um diese ganzen Tourneereisen zu kompensieren, als quasi erforderlich. Kann man jetzt von halten, was man will, keine Ahnung. Ich denke so, es ist natürlich nicht geil, aber wie soll sie es machen? Also dann darfst du auch nicht zum Konzert kommen, wenn du findest, dass das zu viel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich für unheimlich an der Geschichte finde, ist, dass jemand die ganze Zeit weiß, wo ich bin.
Ganz genau. Und das finde ich halt auch super sicherheitsrelevant.
Total, genau. Und so ein Student, der dann mal eben, der kann ja auch andere tracken. Also da bin ich mal gespannt, was passiert. Weil ich glaube, wenn Taylor gegen was vorgehen möchte, hat sie schon ihre Mittel, dass das irgendwie...
Ja. Ja. Sie hat den auf jeden Fall verklagt, ist da jetzt gerichtlich oder rechtlich vorgegangen, unter anderem wegen Belästigung. Und Taylor wollte aber gar nicht drauf warten. Finde ich auch irgendwie so typisch. Ich warte jetzt nicht, bis irgendjemand das für mich regelt. Ich verkaufe meinen scheiß Privatjet. Hat sie dann jetzt auch gemacht und ist aber nicht so schlimm.
Nein.
Weil sie hat noch einen zweiten.
Natürlich.
Und dann
da
kann man
passen auch viel mehr rein, glaube ich.
Also das passen jetzt 16 Leute rein und damit ist doch super. Und dann hat sie gesagt, nehme ich den. Und den kann jetzt erstmal wohl auch keiner tracken. Ja, also so viel zu Taylor Swift. Sie hat es dann, wie gesagt, zum Super Bowl geschafft. Und dann gab es wenigstens ein total überraschendes Highlight, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar das hier.
Okay, they ready. Drop the new music.
Ja. Erzähl, Pia, du hast es geliebt.
Ja, Beyoncé bringt ihr neues Album raus, Renaissance Act 2, heißt es, glaube ich, genau. Am 29. März. Mhm. Und was ich liebe... Es wird ein Country-Album werden. Das finde ich ja einfach super.
Du liebst Country?
Ich liebe Country. Genau. Und das hat sie einfach, muss man zum Hintergrund sagen, in einer Werbung, Super Bowl-Werbungen, die dazwischen laufen, sind extrem teuer, weil so viele den Super Bowl gucken. Und es sind meistens ganz, ganz krass produzierte mit sehr vielen bekannten Menschen.
7 Millionen Werbungen, Dollar kostet da gut und gerne mal.
Ich glaube, 30 Sekunden kosten 7 Millionen Dollar. Ich glaube, die waren 1 Minute 30.
Das war 1,30.
Genau. Und dann Beyoncé. Und dann verkündigt sie sowas, war für einen Telefonnetzanbieter.
In den USA.
Genau. Und war echt eine lustige Werbung. Und am Ende einfach, man muss sie auch bis zum Ende gucken, das ist tatsächlich das allerletzte. Also wenn du sonst verstehst du, also
sie versucht quasi das Internet, Break the Internet ist so das Theme dieser Werbung. Jetzt macht es auch Sinn, ich wusste natürlich nicht, dass das ein Internetanbieter ist, weil den kennen wir ja nicht.
Nee.
Aber es wäre so wie, als wenn Telekom jetzt Beyoncé eingekauft hätte und beim Super Bowl 1 Minute 30.
Ja.
was schon 21 Millionen Euro sind, allein die Werbezeit, plus die Gage von Beyoncé drauf.
Deswegen, ja.
Gesagt hat, break the Internet, und sie schafft es nicht und schafft es nicht und schafft es nicht. Und dann sagt sie, okay, they're ready, ich droppe das neue Album und versucht damit das Internet zu breaken. Und du hast gesagt, es ist Country, und sie hat auch schon im gleichen Zuge zwei neue Songs rausgehauen. Und wir hören mal in einen rein. Dann wisst ihr, was wir meinen mit Country, nämlich das hier. This ain't Texas. Ich finde es großartig, sie kann alles machen. Ich liebe, Also ich bin kein richtig großer Country-Fan, aber es gibt ja auch Pop-Country und so weiter, also ein bisschen in die poppigere Richtung gehen. Cassie Ballerini oder ich weiß nicht.
Ballerini auf jeden Fall.
Sheryl Crow oder wie sie alle heißen, die sind ja auch, ne, die hört man ja auch. Shania Twain eigentlich auch.
Ja, die ist total Country.
Ja, und deswegen finde ich das eigentlich cool.
Ja, sie hat genau Texas Hold'em und 16 Carriages hat sie jetzt die beiden Songs rausgebracht. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich cooles Album.
Ja, schönes Highlight, finde ich schön. Es ist dieser Part 2. Jetzt ist natürlich die große Frage, geht sie dann damit auch wieder auf Tournee? Wir haben ja die Renaissance Tour verpasst, aber die Renaissance Tour Texas Version, Country Version, die nehmen wir mit.
Die nehmen wir mit, ja.
Auf jeden Fall. Fand ich richtig cool und das war irgendwie doch nochmal ein Highlight auf jeden Fall.
Total.
Und dann hat uns diese Woche natürlich noch eine Sache beschäftigt.
Up to beat.
Und zwar der Vorverkauf für die Adele-Tickets. Man kann fast sagen, eine Woche, weil es war fast eine Woche Tortur. Also und kann man wirklich sagen.
So viel, also den Tag davor haben wir wenig geschlafen. Wir waren sehr früh schon wach.
Ja. Und auch am Morgen selber.
Also bist du ja generell immer, aber da hättest du gar nicht so früh wach sein müssen, weil du trotzdem sehr früh wach.
Auch an dem Tag selber war ich so aufgeregt, dass ich gleich mal mein Auto angefahren habe.
Oh nein.
Im Park, also nichts an ein anderes Auto und auch gar nicht auch an Menschen, alles gut. Und es ist nur ein kleiner Mini-Mini-Mini-Schramme. Aber ich war so, ich konnte nicht parken, ich wollte also. Also Adele kommt das erste Mal seit 8 Jahren, seit 2016 wieder nach Europa. Unser Plan war natürlich, müssen wir hin, müssen wir Tickets kaufen. Ganz klar.
Ja.
Das war aber leider auch der Plan von 2,2 weiteren Millionen Menschen, die sich laut der Agentur Live Nation dann eben für diesen exklusiven Vorverkauf haben registrieren lassen. Und dann war es soweit, der Vorverkauf für die registrierten Fans. Und das klang bei uns dann so. Immer was zusammengeschnitten.
5, 4, 3, 2, 1.
Oh. 757. 687.
Alter, wir sind gleich da.
Soll ich die nehmen? Ich
glaub, einfach nehmen.
Die Wurscht.
Mein Lieblings, einfach nehmen, völlig wurscht. Ja. Hauptsache, wir haben Tickets. Ja, also ihr habt es gehört. Das Ergebnis war, wir haben welche bekommen. Aber es war wirklich, also schwitzige Hände, schwitzige alles, Herzklopfen alles.
Es war, ich glaube, es war das Stressigste, was ich je gemacht habe, diese Tickets zu bekommen. Und man hatte auch nicht wirklich Zeit zu gucken, einfach nehmen. Deswegen einfach nehmen.
Ja, das war sehr gut, dass du das gesagt hast. Aber es war ja tatsächlich so, dass man 3 Tage lang Zeit hatte. Also es waren 3 Tage Tortur. Diese Vorverkaufsstress, diese Infos kamen ja immer nur häppchenweise. Ja. Da gab es ja fast jede Stunde irgendwie eine neue. Man hätte sich einen Tag frei nehmen müssen, um diese ganze, weil der eine war um 10, dann war es um 14 Uhr, dann gab es um 18 Uhr, am nächsten Tag wieder um 10, dann der nächste wieder um 14 Uhr. Also irre.
Und teilweise auch unterschiedlichen Anbietern auch.
Ja.
Also du musst dich ja überall anmelden, du musst sicher gehen, dass du alles richtig Einlogdaten, welchen Code da eingeben, dann ich bin kein Roboter, das nervt mich ja meistens.
Ja. Ja.
Und sowas. Also
ganz, ganz irre. Und dann, also ich glaube, das gab es noch nie. Mm-mm. Und dann gab es aber eine Sache auf gar keinen Fall noch nie, weil diese Tickets vom Vorverkauf von Eventim, der wurde super spontan vorverlegt. Es hieß Freitag 10 Uhr und auf einmal Donnerstag bekommt man eine Mail. Um 18.30 Uhr, hallo, wir machen jetzt den Vorverkauf, du hast noch 5 Minuten. Oder
ich würde gerne wissen, da richtig in diesen Strukturen drin sein, wer hat das entschieden?
Ja.
Weil das ist ja nicht, wir verlegen es eine halbe Stunde nach vorne, es ist ein ganzer Tag nach vorne.
Ja.
Und das hast du.
Warum?
Also du musst ja deine App, auch dein Handy, du hast es dir alles eingetragen. Ja. Wer weiß, du kannst ja sagen, ich gehe jetzt in Ruhe ohne Handy spazieren, weil es ist ja erst morgen nochmal Zeit. Nee.
Und dann ging es los. Wir wissen nicht warum, wir können natürlich nur vermuten. Ich dachte, dass sie den Ansturm auf der einen Seite halt wieder nicht technisch hätten handhaben können.
Aber hätte man es dann nicht eher nach hinten verlegt?
Naja, dass man sagt, die es jetzt mitbekommen in dieser halben Stunde, sind wahrscheinlich weniger als die Freitag 10 Uhr versuchen. Ja. Und dann sind die schon mal weg, die dann da aber donnerstags quasi die Tickets. Das könnte ich mir vorstellen, weil gerade Eventim hat da ja öfter mal Zusammenbrüche sozusagen. Und ich glaube, was ganz krass ist, ist diese künstliche Verknappung der Tickets, um diesen Hype nochmal auszulösen. Es gab nur diese wenigen und bei Eventen muss man dann auch sagen, also je später der Sale war, wurden die Karten ja immer teuer, weil es waren Tickets zu kriegen für 74,90 €.
Ja, gut, aber da siehst du ja nichts.
Genau, da siehst du nichts. Du bist ganz hinten von 85.000 Leuten und die waren, also die Karten bis 150 € waren halt ratzefatze weg.
Ja.
So, und dann natürlich diese künstliche Verknappung nochmal herzustellen, dass die Leute sagen, okay, es ist jetzt zu viel teurer, als ich gedacht habe, aber es gibt sonst keine mehr, kaufe ich. Das war, glaube ich...
Naja, und ich glaube auch so dieses, dass davor bekannt gegeben wurde, wie teuer die Tickets sein werden.
Ja.
Vielleicht war das auch nochmal so eine Hype-Auslösung. Ach, es gibt schon, weil ich glaube, jeder hat gedacht, diese Tickets werden sowas von teuer. Ja. Vielleicht haben viele auch, ich probiere es gar nicht, weil es einfach so teuer. Und 75 Euro ist ja wirklich ein fairer Preis. Und vielleicht war dann der Hype noch viel größer, weil man... dann das Gefühl hatte, man kann sich's mehr leisten.
Genau. Und dann waren die weg und dann wollte Eventim natürlich zeigen, wir verknappen das jetzt nochmal künstlich, du kriegst jetzt nochmal von uns super früh die Chance als alle anderen. Und dann hat man da vielleicht halt eher Tickets gekauft, die man sonst nicht gekauft hätte. Also nur eine Vermutung, aber ich glaube, das ist es. Weil jetzt, guckt man jetzt, bei Eventim habe ich nicht geguckt, aber bei Ticketmaster habe ich geguckt, es gibt in fast allen Kategorien, außer die günstigen ganz hinten, gibt es noch jede Menge Tickets nebeneinander, übereinander, also VIP, nicht VIP, alles möglich. Und ich habe geguckt, unsere Karten im gleichen Block, im gleichen Datum, aber sogar in den weiter hinteren Reihen, kostet jetzt 50 Euro einfach mehr, obwohl es der gleiche Anbieter ist.
Ja,
und das fand ich halt komisch, weil auch eine Vermutung, natürlich wollen die diesen Schwarzmarkt, also dieses Resell auf eBay und auf Kleinanzeigen, wollen die das natürlich verhindern. Und jetzt machen sie es sich natürlich ein bisschen einfacher, dass sie quasi selber so eine Art Preisgestaltung auf den Markt reagieren und anpassen. Es wird niemals so krass wie bei eBay sein, weil da kriegst du ja jetzt welche für 3.000 Euro oder sowas. Das ist also wirklich, bitte auch nicht kaufen an dieser Stelle.
Nee, bitte nicht
kaufen. Fallen. Aber sie machen das jetzt so ein bisschen selber anscheinend, weil wieso sollten die 50 Euro teurer sein?
Ja, ein bisschen unfair, weil es ja immer heißt, wir sind für die Fans da und deswegen machen wir Ticket selber ein Resale, damit es nicht bei eBay und diese künstliche Verknappung, wenn das der Fall ist, so, ist es schon...
Ja,
auch nicht im Sinne der Künstlerin. Ja. Also, weil ich glaube nicht, dass das was wäre, was sie, wenn sie es wüsste oder was unterstützen würde.
Nee, gar nicht. Ja. Also, denke ich auch überhaupt nicht. Und da auf gar keinen Fall sauer sein auf Adele.
Nee.
Aber das machen die halt und dann, also ich kann es mir nicht anders erklären, weil warum sollten die jetzt 50 Euro, obwohl die hinter uns sind, quasi mehr kosten. Also anscheinend reagieren die dann schon mit den Tickets, die noch da sind, halt auf diesen
Angebot. Ich habe noch nie erlebt, dass es dann doch noch Tickets gibt, weil ich glaube, bei Taylor Swift gab es einfach dann keine Tickets mehr. Also die kannst du nur noch im Fan-Resale kaufen.
Ja.
Aber nicht so,
ja. Richtig krass, aber also alles nur Vermutungen, aber es mutet es halt so ein bisschen an, weil das war schon irre, was da abging. Ne?
Ja.
Also das war, also bei Taylor Swift ja auch schon, aber ich fand Adele noch krasser. Also da hat bei Taylor Swift wenigstens diesen Code bekommen und dann war wenigstens irgendwie so. Aber das war schon echt krass.
Ja, auch diese ganzen Zeiten, hast du schon gesagt, diese ganzen Zeiten und für welches Datum wann und da musstest du es ja durchgehen und gucken, wann kann ich eigentlich. War schon, wir haben ja auch mitbekommen, wir haben sie dann relativ schnell bekommen, aber wir haben ja auch bei anderen mitbekommen, die dann immer wieder probiert haben und auch dann rausgeflogen sind, obwohl sie die schon beim Bezahlen waren, dann waren die Tickets doch weg, dann musste man wieder, also das war schon... Ja. Und jetzt gibt es die einfach noch schon ein bisschen heftig.
Ja, finde ich auch, dass das so ein bisschen komisch ist, weil dann hätten sie es gar nicht so verknappen müssen.
Ja.
Naja, auch eine Sache, die noch passiert ist, ist Ariana.
Mhm.
Und zwar hat sie gesagt, dass sie keine neue Single vor ihrem Album droppt.
Ja, eigentlich sollte ja Eternal Sunshine noch rauskommen, die Single.
Mhm.
Und das hat sie zurück, also war veröffentlicht, dass sie rauskommt und alles. Und das hat sie einfach zurückgenommen.
Krass, oder?
Ja.
Das, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie das gesagt hat, dass das kommt, aber tatsächlich.
Ja.
Und dann ist also am 8. März kommt das Album Eternal Sunshine und Yes And war die erste Single-Auskopplung daraus und eben auch die letzte, weil auf Instagram hat sie geschrieben, so schwer es ihr auch fällt, quasi zu widerstehen, so schnell wie möglich die ganzen Singles mit uns allen, mit den Fans zu teilen, würde sie sich eben sehr darüber freuen, wenn es dieses Mal keine neue Single gibt vom Album, sondern wenn wir das Album wirklich einmal top to bottom, einmal Song für Song von oben nach unten zum
richtig
ersten Mal zusammen durchhören.
Ja.
Und das finde ich einen sehr Oldschool-Gedanken, den ich sehr mag. Ich glaube, du auch.
Ja.
Aber ist halt Oldschool.
Ja, auch da interessant, wie das wohl passiert ist, dass man erst sagt, okay, kommt raus und wir machen, und auf ihrem Instagram war das überall zu sehen, Eternal Sunshine, und dann zu sagen, nee, nehmen wir doch zurück, machen wir doch nicht.
Ja, ist irre, ne?
Ja.
Aber ich finde es krass, dass wir in dieser Oldschool, es gibt ja immer Trends und Gegentrends, ich finde es schön, auch Yes And hat vielleicht, also einfach schon dieses 30-Sekunden-Intro, das ist ja auch super untypisch für wie wir gerade aktuell Musik konsumieren, ich finde es großartig, aber das finde ich sehr Oldschool, dann, dass sie jetzt überhaupt ein Album, ist ja auch relativ Oldschool, und dann aber, dass sie sagt, hey, ihr kriegt nichts Neues, sondern wir hören uns das alles mal von oben nach unten.
Das stimmt, sie hat gesagt, es gibt aber noch Überraschungen, ein bis zwei, bin ich gespannt, was es ist, ich hoffe, vielleicht Features oder sowas.
Das könnte gut sein. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir müssen eh gucken, in welche Richtung es ja geht. Also das ist auf jeden Fall cool. Aber es sind ja schon ein paar neue Songs rausgekommen.
Song Report.
Und die schauen wir uns jetzt mal an.
Ja.
Da bewerten wir die neuen Songs mit Schulnoten von 1 bis 6. Mhm.
6 schlecht, 1 gut.
Genau. Ich habe das Sarah Larsson-Album gehört. Ich würde vielleicht das ganze Album bewerten. Und zwar Venus. Du hast es auch gehört?
Ich habe es auch gehört, weil du es empfohlen hast, weil ich vorher gar nicht so viel mit Sarah Larson so in Berührung gekommen bin.
Aber ich mochte sie sehr. Wir haben sie gesehen beim Lollapalooza. Ich hatte sie bestimmt schon dreimal im Interview und die ist also die zuckersüßeste, wunderschönste Person, witzigste Person, wirklich ganz, ganz toll auf diesem Planeten. Und bei Lollapalooza war sie live ja auch super krass, auch eine Stimme, super starke Stimme und ich finde auch auf diesem Album wahnsinnig krasse Vocals. Sie selbst schreibt a Pop-Album for Goddesses und genau das ist es auch, aber ganz viel mehr. Wir hatten die Single-Auskopplung Can't Tame Her. So you can't tame her. Poppy, Mainstream,
Ohrwurm,
Radio-Nummer, Ohrwurm, bisschen so The Weeknd, Retro, Synthie-Vibe-Pop-Nummer, ganz toll, aber sie hat auch ganz viele, ja so Elektro-Pop-Dance-Nummern, On My Love, liebe ich, mit David Guetta zusammen, absoluter Lieblingssong, wir haben aber Balladen, wir haben sogar so ein bisschen Rihanna-artige R&B-Nummern mit dabei und auch die finde ich großartig.
Ja, Ammunition heißt die und die fand ich am besten vom ganzen Album.
Ja, also sie hat eine tolle Bandbreite, wie gesagt, tolle Vocals. Es ist ein, ich finde, sehr viel erwachseneres Album als sonst. Viel emotionaler, gewagter als sonst. Sie zeigt ihr Talent, sie hat diese Nische, diese Scandi-Pop, finde ich irgendwie total cool. Und es fängt beim Albumcover an, wo sie ja komplett Venus, also nackt quasi ist. Total so kraftvoll und energetisch und so anmutig da auf diesem Album. Und das finde ich irgendwie, zeigt sie sehr verletzlich.
Ja, und richtig gutes Pop-Album einfach, finde ich, generell. Ja.
Also ich würde es eben eine 3 plus bis 2 minus würde ich es geben.
Find's ich habe es auch eine 2 gegeben.
2.
Finde ich schon gut. Ja, kann man gut so nehmen. Ja, finde ich gut.
Ja, voll gut. Usher selber hat natürlich auch noch was rausgehauen.
Coming Home.
Coming Home als Album. Sein neuntes Studioalbum. Kissing Strangers war so ein bisschen die Auskopplung, wenn man möchte, da draus. Die fand ich sweet. Das Album fand ich, sagen wir es mal so, wir fanden es sowieso eine Super Bowl Halbzeitshow.
Ja, kann man gut nebenbei hören.
Ja.
Ja,
ja, finde ich auch süß. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach mehr Popgirls als alles andere. Ja. Dann hat Jennifer Lopez auch ihre Leadsingle rausgehauen. So, This Is Me Now ist das Album. Und This Is Me Now ist die Single, die sie da rausgehauen hat. Ich war ja sehr Fan von Can't Get Enough. This Is Me Now, weiß ich nicht so richtig, wo wir da hinwollen.
Nee, es ist, nee. Also ich mochte die erste Single schon nicht so wirklich. Und die auch nicht.
Dem würde ich, also ich würde den beiden eine 4 geben.
Ja, ja, ich auch.
Aber ich finde es toll, dass sie, ich bin gespannt auf dieses Album, ich finde es total toll, dass sie mit Ben Affleck wieder verheiratet ist und so viel Inspiration hat, dass sie gesagt hat, sie macht nochmal ein Album.
Total,
das ist großartig.
Ja.
Und dann haben wir euch noch eine Rubrik mitgebracht.
Hast du schon gehört?
Genau die. Da versuchen wir immer als kleine Challenge, jede Woche jemand anders, uns einen Song, ein Album, ein Interview, irgendwas, was mit Musik zu tun hat, mitzubringen, was der andere eben noch nicht gehört hat. Das ist die Challenge. Wir müssen was finden, was der andere noch nicht gehört hat. Und ich habe gedacht, dass du vielleicht die neue Dylan Alibi-Nummer noch nicht gehört hast.
Nee, habe ich noch nicht.
Gut. Die würde ich euch empfehlen. Die spielen wir auch nicht an, sondern es ist euch auch so zu mitgeben fürs Ende dieses Podcastes. Ich finde, es könnte eine astreine Taylor Swift-Nummer sein. Okay. Ich finde es richtig cool, aber es ist ein bisschen, ich möchte fast sagen, jünger, bisschen Gen Z-iger.
Okay.
Eine Gen Z-igere Taylor Swift-Variante. Großartige Lyrics, großartige Stimme, großartige Produktion. Und Dylan ist sonst immer ein bisschen eher rockig unterwegs, aber jetzt taucht sie so ein bisschen mehr in diese Pop-Richtung ein und ich finde es ganz toll. Dylan und Alibi.
Okay, höre ich auf jeden Fall gleich rein.
Ja. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann tut das auch. Ja. Dann seid ihr nämlich auch schon auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer, Apple Music. Da könnt ihr auch übrigens gleich unserem Podcast folgen, wenn ihr das nicht eh schon tut. Das hilft uns ganz dolle, weil dann wissen wir, dass ihr da seid und dass ihr uns hört. Ihr könnt außerdem auch uns Sterne geben auf euren Podcast-Plattformen oder Kommentare. Das finden wir sehr, sehr gut. Dann wird das hier nämlich eine interaktive Geschichte. Und ihr könnt uns gerne teilen, natürlich auf Instagram, wenn ihr uns hört. Da freuen wir uns auch drüber. Yep. Und ansonsten hören wir uns ganz einfach, auch wenn ihr das alles nicht tut, nächste Woche wieder. Wir haben euch trotzdem lieb. Bis dahin.
Tschüss.